Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 25. März 2013 zum Thema Wie zeitgemäß ist die Passion? Zu Gast sind Wolfgang Winkler, Vorstandsdirektor und künstlerischer Leiter der LIVA, Geschäftsführer des Anton Bruckner Instituts Linz, und Heinz Karl Kuber, Geschäftsführer und Gründungsmitglied des Vereins Musiker Sacra. Gastgeberin ist Gerlinde Wiesner.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich im Kepler-Salon. Wir freuen uns, dass Sie die Osterwoche, den ersten Abend der Osterwoche mit uns verbringen. Und wir haben uns natürlich auch zeitgemäß angepasst an das bevorstehende Osterfest ein Thema ausgesucht, wo wir denken, dass es spannend ist, dass es die Musikbegeisterten ansprechen wird. Und wir werden das Thema heute diskutieren, wie zeitgemäß ist die Passion. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch gleich meine Gäste vorstellen. Zu meiner Rechten Karl-Heinz Kuber. Ein kleiner Rückblick beziehungsweise eine Retrospektive seiner Tätigkeiten. Ich kann nur einige heraussuchen, weil es sind derer sehr, sehr viele. Aber hervorheben möchte ich auf jeden Fall die Konzertreihe Musica Sacra mit über 400 Konzerten. Die Musica Sacra gibt seit 1987. Und ich glaube, jeder, der Musik begeistert ist, wird schon einmal in einem Konzert gewesen sein und hat die hervorragende Qualität auch dieser Aufführungen schon genossen. Ich bin der Meinung, Musica Sacra hat sich wirklich zu einer Marke entwickelt und ist ein ganz wichtiger Bestandteil im Musikleben von Linz geworden. Seit 1999 ist Herr Kuber auch Generalsekretär der Oberösterreichischen Stiftskonzerte. Auch hierzu muss man, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Im Sommer finden an unterschiedlichen Plätzen, ich nenne jetzt einige, das Stift St. Florian in Kremsmünster, in Engelhardszell, aber auch über die Grenzen hinweg, habe ich gesehen, in Wischebrot hat es ja auch schon Veranstaltungen gegeben. Also da finden eine ganze Reihe von Konzerten statt. Und hier war der Herr Kuber eben Generalsekretär. Und seit 2001 gibt es auch die Musikreihe Alte Musik im Schloss und Sonntagsmusik im Salon. Herzlich willkommen, wir freuen uns schon sehr auf Ihre Ausführungen. Zu meiner Linken ist der Herr Wolfgang Winkler, auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Urgestein und einer, der die Musiklandschaft in Linz, in Oberösterreich ganz, ganz wesentlich mitgestaltet hat. Er war seit 1998 bis Ende Februar, also bis vor kurzem, Chef der LIVA, der Linzer Veranstaltungsgesellschaft, hat auch für die Klangwolken verantwortlich gezeichnet. Ich habe auch gelesen, Sie waren Aufnahmeleiter bei den Salzburger, also Mitarbeiter bei den Salzburger Festspielen, CD-Produktionen und Sie unterrichten bei der Anton Bruckner Universität und noch vieles, vieles mehr. Der Herr Winkler befindet sich, wie ich jetzt gehört habe, gerade im Unruhezustand, also die Zeit jetzt nach der Pension, und hat noch viele Projekte vor sich und wird sicher den Musikbegeisterten nicht ganz abhanden kommen. Herzlich willkommen heute im Kepler-Salon. Ich möchte die Runde beginnen, insofern, Herr Kuber, dass Sie vielleicht einen kurzen Input liefern, wie zeitgemäß ist die Passion, dass Sie Ihre Erfahrungen einbringen und Herr Winkler ergänzt oder auch unterbricht, das überlasse ich Ihnen beiden ganz selbstständig, und wir werden dann wie üblich in der Runde in die Diskussion einsteigen, und dann sind Sie natürlich auch gefragt, Ihre Meinung abzugeben und Fragen zu stellen. Alles, was Sie wissen wollen und was wir beantworten können, machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Bitte, Herr Gruß.
Ich wünsche Ihnen einen recht schönen guten Abend. Ich muss gestehen, ich habe mich mit der Frage, wie zeitgemäß heute eigentlich Passion ist, nicht beschäftigt, bis zu dem Moment, wo ich zu diesem heutigen Abend eingeladen wurde. Dann bin ich ein bisschen in Panik gekommen, habe einmal nachgeschaut, Passion, bin da unter anderem auch auf Fernsehsender gestoßen, wo Passion ist. Trifft alles nicht zu, das werden Seifenopern werden in dem gebraucht, in diesem Fernsehsender. Also beschränken uns auf das Wesentliche, das natürlich aus zwei Teilen besteht. Das eine ist der kirchliche Aspekt, zu dem ich nicht sehr viel sagen kann, und das andere ist der musikalische Aspekt, zu dem ich dank einer Reihe, die wir jetzt seit 14 Jahren, der Wolfgang Winkler und ich, durchgezogen haben, doch einiges Erfahrung gesammelt habe. Ich habe mir gedacht, wie gehen wir das Ganze an, wie kann man jetzt dieses Thema angehen, wie zeitgemäß ist Passion heute, und da muss man eben sagen, wie zeitgemäß war es früher, wie war überhaupt früher in meiner Jugend, wie bin ich zur Passion gekommen. Wie jeder Ministrant habe ich als erstes Passion kennengelernt, eben in dieser Zeit, Karwoche, da habe ich ministrieren dürfen, und da hat der Pfarrer dann, um jetzt gleich auf die Musik gekommen, schöne Choräle gesungen, eine Choralskola, die meistens dann aus den Besuchen bestanden hat, hat entsprechend Antwort gegeben. Und gelegentlich ist, das ist mir noch in Erinnerung, ein Haupt voll Blut und Wunden ist immer gesungen worden, dann in der Passionszeit. Also ja, damit war eigentlich das Kirchliche zunächst für mich ein bisschen abgetan. Das Musikalische, da ist die nächste Erinnerung, eben, dass das in der Schule dann tatsächlich Choräle aus den Matthäus Passion, Johannes Passion, ist auch wieder voll fallen, Haupt voll Blut und Wunden, im schönen vierstimmigen Satz gesungen wurden. Es war mir, glaube ich, damals auch noch nicht ganz klar, dass das Ganze aus der Matthäus Passion ist oder aus der Johannes Passion ist. Ich habe es einfach gesungen und es hat mir gefallen. Warum das so war, ich bin eigentlich zur Musik eher mit meiner Begeisterung zur Oper gekommen, als über das Konzert und noch weniger über Passionsmusik. Ich kann mich nicht erinnern, dass in Linz sehr viel Musik in Kirchen gemacht wurde. Es hat den Domchor gegeben, die haben die Messen gesungen. Es hat die evangelische Kantorei immer gegeben, die mit dem Chorleiter Professor Bosch natürlich in der Passionszeit die großen Passionen aufgeführt haben. Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht so sehr mitgekriegt. Die Möglichkeit hätte ich natürlich gehabt, im Radio mir die Passionen anzuhören. Karl Richter war damals gerade sehr auf Ruck. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, Matthäus Passion im Radio wäre mir damals zu fad gewesen. Das muss man verstehen, also in dem Alter. Ja, die nächste Begegnung mit Passion war dann eigentlich tatsächlich mit dem, dass ich mit Freunden eher vom Theater und vom Orchester die Konzertreihe Musica Sacra gegründet habe. Wir haben da aber nicht nur also die Leute vom Orchester und vom Theater gefunden, sondern wir haben natürlich auch Kirchenmusiker hereingeholt, und da möchte ich wieder Erich Bosch erwähnen und August Humer, der ja Spezialist für alte historisch informierte Aufführungspraxis war und die schon zumindest ab dem zweiten Jahr versucht haben, also Passionsmusik auch unterzubringen. Es hat allerdings nicht so ausgeschaut, dass wir so in der Passionszeit recht viel gemacht hätten, sondern es war meistens ein Konzert mit Passionsmusik. Eine große Passion hätten wir uns nicht leisten können zur damaligen Zeit. Also das wäre undenkbar gewesen. Auch vom technischen Aufwand wäre das nicht möglich für uns. Also es sind eher kleine Passionswerke gewesen. Also ich kann mich nur erinnern, die Passionskantaten von Bach zum Beispiel hat einmal der August Humer gemacht. Direkten Kontakt dann zu der Passionsmusik hat es gegeben, als Wolfgang Winkler auf mich zugekommen ist. Er hat 98, wie gesagt, das Brucknerhaus übernommen. Er hat mich ziemlich bald darauf angerufen und gesagt, es wäre doch was Gescheites in der Passionszeit, dass wir so ein kleines Passionsfestival machen. Ich muss gestehen, ich bin am Anfang eher skeptisch gewesen, und zwar deshalb, weil ich gesagt habe, in der Chorwoche ist doch kein Mensch da, der in Konzerte geht. Das sind alle Skifahren. Er hat mich dann überzeugt, dass es doch in dieser Zeit auch nicht skifahrende Musikfreunde gibt. Und 2000 war es dann soweit, und wir haben dieses Festival, möchte ich sagen, wenn man jetzt so im Nachhinein sieht, mit sehr großem Erfolg ist das eigentlich abgelaufen. Wir haben nicht das große finanziellen Mittel gehabt, die jetzt Salzburger Festspiele haben oder zum Beispiel in Wien, also die Osterklang hat. Das haben wir nicht, aber wir haben mit den Mitteln, die wir gehabt haben, ganz gezielt haben wir die schöne Werke gesucht. Natürlich immer wieder die großen Passionen von Bach mit tollen Dirigenten oder musikalischen Leiter wie Herrewege im Brucknerhaus. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, ich kann mich da erinnern, also das haben wir glaube ich sogar zweimal gemacht, mit der evangelischen Kantorei wieder im alten Dom mit dem Erich Bosch. Es war furchtbar kalt, aber es war wahnsinnig stimmungsvoll, das Ganze. Weil halt dann doch die Kirche als solche sehr wirkt auf die Leute und viele Leute lieben auch diese Atmosphäre und ich möchte sagen, es ist etwas, was sogar etwas Zunehmendes ist. Dass Leute eben in Kauf nehmen, dass sie nicht gut sitzen, dass es nicht unbedingt warm ist, auch wenn die Kirchen ja eigentlich, die wir bespielen, durchwegs beheizt sind. Und man sieht also, dass da wirklich die Leute irgendwas anderes suchen, entweder den schönen Raum oder sie suchen überhaupt die Ruhe. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass auch bekannte Agnostiker gern in Musiker-Sacra-Konzerte jetzt allgemein gegangen sind und sich furchtbar aufgeregt haben, wenn anschließend die Darbietung durch Applaus gestört wurde. Die wollten immer das nachklingen lassen. Ja, jetzt sind wir schon beim Thema. Eigentlich, wir haben immer mehr Leute gehabt, damit möchte ich nicht verheimlichen, dass es dann entsetzliche Einbrüche gegeben hat, dass einmal zu irgendeinem Konzert, wo wir beide nicht wissen, warum das so war, keine Leute gekommen oder zu wenig Leute gekommen sind. Tolle Programme und irgendwas wurde nicht angenommen, vielleicht war im Fernsehen gleichzeitig ein Fußballspiel. Die Skifahrer waren weg, die Fußballer waren auch weg, also haben wir Pech gehabt, ich weiß es nicht. Aber ich möchte sagen, also wenn man so sieht, die Entwicklung, es war durchwegs sehr guter Zuspruch, haben diese Passionskonzerte gehabt. Worauf ich sagen würde, also offensichtlich vom Publikum her Passion, nämlich wenn man jetzt Passionsmusik nimmt, hat Zukunft. Also das ist schon etwas, was Interesse hat. Ich will nicht sagen, wie lange es Zukunft hat. Derzeit hat es Zukunft. Die Leute interessieren sich für das und für die Musik und bestimmt auch für die Inhalte. Eben aus den Gründen, dass wir doch einigermaßen sparen mussten, haben wir immer wieder die Musiker auch dazu gebracht, etwas Interessantes zu bringen, also abseits von diesen Passionen interessante Werke zu bringen. Die Musiker wussten, dass sie eher mit einem interessanten Programm drankommen, als wenn sie jetzt irgendwo etwas herunterspulen und haben eigentlich sehr gute Ideen gebracht. Wir haben sehr viele Werke von alten Meistern gehabt, die einfach wiederentdeckt worden sind, die Jahrhunderte nicht gespielt worden sind. Ich muss sagen, wir haben da auch ein bisschen ein Glück gehabt, dass mit diesen anderen Osterfestivals, die ja alle so ziemlich gleichzeitig aus dem Boden gewachsen sind, dass gleichzeitig damit natürlich auch die Verlage zum Forschen begonnen hat, dass es Notenmaterial, das es jetzt gibt, mit alter Passionsmusik ist unvergleichlich größer als das, das es vor 25 Jahren gegeben hat. Aber nicht nur alte Werke, sondern auch moderne Werke. Also es haben Komponisten immer wieder für uns auch etwas geschrieben. Die haben sich damit auseinandergesetzt. Und da möchte ich jetzt vor allem hervorheben, dass das Konzert am 21.03. für mich ein sehr berührendes war. Und da möchte ich jetzt ganz kurz etwas vorlesen. Und zwar war das ein Konzert der Studierenden des Musikgymnasiums, die einen großen Schicksalsschlag in dieser Klasse erlebt haben. Also da sind zwei Schüler, sind im Sommer verstorben. Und da ist dann, hat ein junger Gymnasiast in der Matura-Klasse, Simon Fischer, hat ein Werk geschrieben, über das er schreibt. Es wurde ein Werk von Simon Fischer, er besuchte die Maturaklasse des Musikgymnasiums, aufgeführt, das unter dem Eindruck einer Häufung tragischer Ereignisse, Unfalltod zweier Schüler entstanden ist und große Betroffenheit auslöste. Der Text vom Klassenkollegen Bernhard Rauch verfasst, stellt Frage nach dem Warum, nach der Sinnlosigkeit von Krieg und Gewalt in unserer Welt und mündet in einem Dialog des Priesters mit dem Engel, der als trostspendender göttlicher Bote auftritt. Das war ein wahnsinnig berührendes, modernes Werk von einem jungen Mann, das auch von dem Publikum sehr gut angenommen wurde. Ich würde sagen, es ist die zweite Antwort, Passion ist zeitgemäß. Danke.
Herr Winkler, wie sehen Sie aus Ihrer Sicht, ist die Passion noch zeitgemäß? Können Sie uns ein bisschen eine Reflexion darüber geben, über die letzten Jahre, Entwicklungen, Erfahrungen?
Sagen wir mal so, probieren wir es mal. Erst einmal ist mein persönlicher Zugang zu Passion in frühen Jugendjahren ganz ein banaler. Wenn ich auf irgendein Plakat irgendwo Passion gelesen habe, habe ich gewusst, das ist Ostern. Also der Zusammenhang zwischen Passion und Ostern war relativ rasch gegeben. Das war so dein Erstzugang. In meinem Studium der Musikwissenschaft hat sich das natürlich mit der Kirchenmusik generell vertieft. Kirchenmusik ganz allgemein, Messen und so weiter und natürlich auch Passionsmusik. Das war immer eine thematische Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und die Kirchenmusik einmal grundsätzlich hat natürlich einen absolut hohen Stellenwert und ist einfach, ich würde fast sagen, ist anzuhören oder muss man anhören. Und man muss sie auch kennen. Man kann nicht immer nur, Verzeihung, Filmers Bruckner Symphonien hören, aber man muss auch die Kirchenmusik hören. Entschuldigung. Das ist das, der eine Aspekt dabei. Und dann kam später der Redakteur des ORF dazu, mit Fernsehen und Hörfunk. Da war natürlich Kirchenmusik im Radio eher weniger, muss man sagen. Das ist dann immer mehr zurückgegangen. Im Radio spielt man das zu Ostern vielleicht, sonst schon sicher nicht. Also dort ist das eher Mangelware. Und ich glaube auch, das muss man so als Einschub sagen, ich glaube, Passionsmusik oder Musik für die Kirche oder Musik für den Anlass sollte man sich live anhören. Im Radio ist das ein Konserven. Konserven ist in dem Fall nicht besonders. Also da fehlt was. Da fehlt ganz eindeutig was, finde ich. Dann kam der Veranstalter dazu bei mir. Und als Veranstalter, der die Liefer übernommen hat, also das Bruckner übernommen hat, war einfach die Frage dann, so, ich habe jetzt ein großes Abonnement, ich habe ein Sonntagsmatinee, ich habe dieses und jenes. Was fehlt aus der Sicht des Veranstalters hier in Linz? Was muss man zusätzlich anbieten? Das ist also der Jazz, das ist Volksmusik oder was immer. Aber, und da kommen wir zwei sozusagen sehr rasch zusammen, Musiker Sacra war ja sehr erfolgreich und diese Musiker Sacra als Gattungsbegriff fehlte natürlich. Und dadurch sind wir zusammengekommen und ich glaube, wir haben das sehr gut veranstaltet. Das ist ein Eigenlob, aber es stimmt. Wir haben das sehr gut was angeboten. Nur, wenn Sie mich jetzt fragen, hat es Zukunft? Es ist meiner Meinung nach, Passionsmusik ist einfach notwendig. Schlicht und einfach notwendig. Und es ist unfair, Passionsmusik und Konzerte in der Passion jetzt mit denselben Quoten zu begleiten. Der Saal ist nicht voll oder der Saal ist halb leer, schreibt die Kritik. In Wahrheit ist er halb voll. Da kann man schon Unterschiede machen. Wichtig ist, dass es stattfindet. Wichtig ist, dass man so, wie Heinz das auch immer wieder gemacht hat, neue Wege sucht. Ja. Bei allem Respekt der Musikgeschichte gegenüber, aber Ostern oder Passionsmusik besteht nicht nur aus den drei großen Passionen allein. Da gibt es was anderes auch noch. Das zu suchen ist eine wertvolle Aufgabe und eine wichtige Aufgabe. Insofern ist das auch sehr wichtig. Wenn dann das Publikum skifahrend oder Fußball schaut oder was immer mal ausfällt, so wie der Heinz gesagt hat, da stehen wir manchmal davor und wissen es nicht. Am Sonntag war zum Beispiel von Jules Massenet Maria Magdalene keine Passion, sondern als Oratorium ist es eine wunderschöne Oper, als Oper ist es ein wunderschönes Oratorium, es ist so eine Mischkulanz, es ist wunderbare Musik in einer exzellenten Aufführung gewesen, die man selten hört, muss ich dazu sagen, ganz selten hört. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das wirklich schon einmal vorher gehört hat. Da waren gemessen am Bruckner keine Leute, nicht? Oder viel zu wenig. da fragt man sich dann schon, warum ist das so? Es ist Sonntagvormittag, gut, ja, Familientag beim Sonntag, ja, auch gut, Karwoche auch gut. Trotzdem, dafür waren es zu wenig Menschen, da ist das Interesse nicht durchgekommen. Dann kann man sich selbst an die Brust bei den Ohrwascheln nehmen und sagen, naja, weil halt die Werbung, das war nicht bekannt genug. Mein Gott, das bezweifle ich schlicht und einfach, weil ich weiß, was da an Werbemechanismen drüber läuft. So ist es auch wieder nicht. Da muss man, oder stelle ich mir automatisch irgendwo die Frage, wozu mache ich das dann? Das kostet ein Heidengeld. Es wird nur von ganz wenigen angehört. Der Rundfunk fällt sowieso auf. Der kann Massenet nicht einmal buchstabieren. Also als Aufnahme. Also was soll das dann? Da kommt dann die Frage dazu, warum tun wir das? Warum machen wir das? Das ist ja schön. Wir können auch Skifahren gehen oder Fußball schauen. Ne? Zum Beispiel. Wäre doch eine Idee. Trotzdem, also ich würde das auch so formulieren, diese Art von Musik muss dargebracht werden und Passionsmusik ist nun einmal auch an die Osterzeit gebunden und ich halte das für eine Aufgabe. Das ist ähnlich wie die Aufgabe, wenn das Brucknerhaus Kanal Musik macht, wer macht es dann? Ne? Ja. Ich weiß schon, dass da wenig Leute kommen, aber es ist egal, das muss sein. Man muss sowas zu Gehör bringen. Und ähnlich geht es eigentlich mit der Passionsmusik, weil, wenn man ehrlich ist, wer kennt sich schon wirklich genau aus, was ist eine Passionsmotettenpassion etc. 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 Das ist alles fachchinesisch. Wer hört schon wirklich oder wer wartet drauf, dass jetzt ist. Dazu kommt ein anderer Aspekt, den ich nicht unerwähnt lassen, der ist sehr prosaisch. Der Tourismus von Linz hat mir immer erklärt, zu Ostern ist eh nichts los. Ja. Daraufhin habe ich gesagt, naja, dann machen wir halt was. Und das Gegenargument vieler Veranstalter war immer, ja, aber zu Ostern sind keine Leute da. Also wozu machen wir was? Ja. Wenn keine Leute da sind, brauchen wir nichts machen. Andererseits, das stimmt so nicht. Es sind immer genug Leute da. Irgendeine Statistik hat mir mal gesagt, wenn Urlaubszeit ist, nicht nur die Karwoche, es sind immer 95% aller Linzer da. Nur 5% sind fort, sagt eine Statistik. Kann ich nicht genau nachvollziehen, aber so ungefähr wird es wohl sein. Also muss man das anbieten. Kurz gesagt, Passionsmusik muss sein. Man könnte jetzt darüber diskutieren, was kann man vielleicht anders machen. Da kommen natürlich Aspekte hinein, wenn der Heinz einen oder wir beide eine neue Komposition vorstellen, dann gilt das unter neuer Musik. Und neue Musik ist schon immer eine Sache des Teufels. Mhm. Also das ist schwierig zu verkaufen, das ist schon klar. Mhm. Vielleicht ist ein Mittel der zukünftigen Passionsmusik, man muss auch diese Musikvermittlung betreiben stark. Man muss andere Kreise, man muss vielleicht den Schulen erklären, dass neben dem Telefon und Internet es noch eine andere Sache gibt, eine spirituelle Ebene. Also ich möchte jetzt um Gottes Willen, ich bin wie er, theologisch enthalten wir uns der Aussage. Das notwendig. Aber die Musik muss sein, sagen wir mal so.
Ja. Also es ist auch eine klare Aussage, ich muss nicht unbedingt gläubig sein, um Passionsmusik lieben, kennenzulernen, sie zu genießen und den Wert zu erkennen.
Aber ich muss mich damit inhaltlich ein bisschen auseinandersetzen. Ja. Ich muss nicht gläubig sein, ich muss nicht katholisch, evangelisch oder sonst was sein, aber ich muss mich natürlich, um es wirklich zu verstehen, schon auseinandersetzen damit. Und das meine ich auch mit Musikvermittlung. Ich sollte halt schon wissen, warum jetzt der singt und warum nicht mehr singen, was macht der Chor, was ist der Chor. Das sollte ich schon wissen. Ja. Und ein bisschen einen Überblick sollte ich mir aneignen. Nachdem das Regelschulsystem sowieso daneben ist in dieser Sache, in der musischen Ausbildung, die Musikschulen nicht alles abfangen können, wäre hier an die eigene Brust gegriffen. Hier wäre eine Musikvermittlung, auch in diesem Fall vielleicht sehr gescheit, dass man die Zusammenhänge erklärt, warum das so ist. Warum klingt das so? Warum hat der Herr Bach so viel geschrieben und der Herr Riem hat auch was geschrieben und der Herr Massner hat auch was geschrieben? Warum ist das so? Ja. Ganz wesentlich halte ich auch noch den Aspekt, man muss das Neue suchen. Mhm. man darf sich nicht auf der Passion von Herrn Bach oder wem immer, auf der traditionellen alten Repertoire-Musik, wenn ich das mal so nenne, ausruhen. Man muss das Neue suchen. Auch der moderne Mensch, auch der moderne Komponist erlebt eine Passion, nicht nur der Herr Bach.
Ja. Bleiben wir vielleicht noch bei diesem Aspekt der Vermittlung. Sie haben ja gesagt, Sie haben es über Ihre Tätigkeit als Ministrant und in der Kirche.
In der Kirche, vor allem durch die Passion, durch diese Konzertreihe.
Ja? Durch diesen ganz natürlichen Zugang, auch wahrscheinlich einen Zugang zu dieser Musik bekommen, auf einem völlig zwanglosen Weg. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, die Sie jetzt angesprochen haben, diese Aufgabe auch der Vermittlung, würde mich jetzt schon noch interessieren, wie könnte der ganz konkret aussehen? Wie kann ich Erwachsenen, die jetzt nicht unmittelbaren Zugang haben zu Passion oder überhaupt zu dieser Musikgattung, wie kann ich es schaffen, denen eine Tür zu öffnen, irgendeine Form, und wenn es emotionaler ist, es muss ja auch nicht dieses Musikwissen dahinter stehen, nicht zwingend, ja, um einen Zugang zu finden. Mir fällt jetzt ein, Herr Maceko sitzt da, wir hatten eine Möglichkeit, wenn ich sage, Linzer Singakademie, mir hat diese Idee ganz gut gefallen, eines Gesprächskonzertes, wo ich zwischendurch immer wieder die Möglichkeit habe, etwas ganz kurz anzureißen und zu erklären. Das wäre jetzt so meine Idee dazu. Sie haben sicherlich ganz andere Ideen oder
Sie verzeihen, dass ich jetzt geschmunzelt habe. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass wir spielen jetzt mit großer Besetzung die Matthäus Passion und dann kommt irgendwer mittendrin auf die Bühne und erklärt, warum der jetzt gesungen hat.
Jetzt könnte er davor sein oder
Nein, entschuldigen Sie das Wort, so die Assoziation. Es gibt ein paar wunderbare Modelle schon in Linz der Vermittlung. Da ist zum ersten das Modell Move On vom Bruckner Orchester. Der Herr Albert Landerdinger bemüht sich da sehr, dass da was weitergeht bei den Jugendlichen. Ihm müsste man sagen, komm, dein Move On in der Nähe von Ostern beschäftigt sich einmal nicht nur mit Rossini oder Filmmusik oder was immer, sondern auch einmal eine Passion. Man muss ja nicht gleich die Matthäus-Passion oder schon machen. Da teile den Jugendlichen, warum das so ist. Das ist ein Modell. Ein zweites Modell macht der Dennis Russell Davis, das haben wir in der vergangenen Saison sozusagen ins Leben gerufen. Er opfert von seiner Hauptprobe eine halbe Hauptprobe. Da darf Publikum, jeder wie er will, hinein. Und der Dennis seziert ein Stück, meistens das kompliziertere des Konzerts. Das seziert, das spielt Teile mit dem Orchester, sagt, das ist das, das ist das, das ist das. Man könnte also auch eine Probe eindenken oder andenken, eine halbe Probe, wo man bewusst Leute dazulässt und ein bisschen was erzählt. Das kann jetzt. Das kann sein. Natürlich muss ich ein bisschen die geschichtlichen Zusammenhänge streifen. Aber ich kann natürlich auch ein bisschen die musikalischen Zusammenhänge anklingen lassen. Wobei ich davor warne, in einem Fach Chinesisch der Musikwissenschaft oder sonst, wenn man sich in der Harmonielehre im 7. Kontrapunkt verzweigt, versteht es keiner mehr. Also das ist auch ein Blödsinn. Aber das ist eben die Kunst des Vermittlers, dass er so gescheit wie möglich ist, aber auch so einfach wie notwendig das erklärt. Das ist das Problem dabei. Also der Dirigent macht das. Warum der Dirigent? Der hat eine hohe Wertigkeit für das Publikum. Wenn es der Dirigent sagt, ist das schon gescheiter, als wenn es ein anderer sagt. Das ist nun mal so. Er dirigiert auch das Werk. Dann Move On wäre eine Möglichkeit. Das Gesprächskonzert ist durchaus auch eine Möglichkeit. Sie verzeihen, ist mir nur jetzt bei der Matthäus schon so eingefallen.
Ich sehe nicht übel.
Ist natürlich durchaus auch eine Möglichkeit. Da müsste man vielleicht sogar eine eigene Form dafür finden. Ja. Aber wie auch immer, welche Formen wir suchen, wir müssen Musik generell und diese Musik, die ist ja auch eine speziellere Art von Musik, ist ja nicht das totale Repertoire. Wir müssen das irgendwie versuchen, das Publikum heranzuziehen. Es weiß es nicht. Ja. Und die Programmhefte in einem Konzert liest man maximal nachher im Schnitt. Ne? Die nimmt man mit, steckt sie ein, schaut nach, wer spielt und was gespielt wird und wann er geboren wurde und das war's dann. Allenfalls, wenn es ganz fad wird, liest man sogar den Inhalt. Also generell muss man sagen, hier wäre vorweg eine Einführung notwendig. Nicht? Da muss man sehr dran arbeiten, glaube ich. Und es sollte auch in der Passion oder generell sollte passioniert sein.
Gut. Was ja auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, glaube ich, in Linz finden ja viele Konzerte auch in den Kirchen statt. Ich denke mal, auch speziell diese Marke Musica Sacra ist ja, ich habe es im Vorgespräch auch gesagt, in meinem Verständnis so ein regionaler Versorger geworden für die Personen, die hier leben und die hier diese Musik genießen wollen. Wo ist denn hier auch diese Aufgabe, eine besondere Qualität zu halten? Wie schafft man das mit einem Verein, mit, Sie haben es ja auch angesprochen, mit doch relativ bescheidenen Mitteln?
Absolut bescheiden.
Das muss man immer dazu sagen, ja. Gerade bei größeren Werken, wenn Orchester dazu kommt, da kommen ja gleich einmal Summen ins Spiel.
Ich glaube, das Wesentliche war, wie wir das begonnen haben, war es eine Nische. Es hat damals noch nicht sehr viele Kirchenkonzerte gegeben. Peter Paul Kasper hat damals gerade begonnen in der Ursulinenkirche, die zu einer Künstlerkirche zu machen. Sonst war eben aus der Vergangenheit bekannt Josef Kronsteiner, der im Neuen Dom Konzerte gemacht hat, also auch Konzerte gemacht hat, die evangelische Kantorei, wie gesagt, und das meiste hat dann doch außerhalb der Kirche stattgefunden. Es ist auch daran gelegen, dass im Jahr 1987 die Kirchenrektoren und Pfarrer noch nicht sehr begeistert waren, weil man gekommen ist und gesagt hat, man möchte dort ein Konzert machen. Musica Sacra hat sich im Wesentlichen deshalb ja um 1,5 Jahre verzögert nach hinten, weil so viel gestritten wurde. Und das, ob man jetzt in einer Kirche ein Konzert machen darf und ob man Eintritt verlangen darf oder nicht. Und da sind wir jetzt bei den Weiteren. Mit dem, dass ich jetzt Eintritt verlange und zwar organisatorisch mir viel Arbeit mache, indem ich alle Plätze nummeriere. Also es gibt Preiskarten und die Plätze sind nummeriert. Damit kann ich etwas mehr Einnahmen lukrieren, als wenn ich zum Beispiel freie Platzwahl mache, weil dann sitze ich in einer Reihe, wo 10 Leute Platz haben, nur 7 und 3 Taschen. Also damit hat man schon einige Plätze hergeschenkt. Oder wenn ich überhaupt freien Eintritt mit freiwilligen Spenden habe, da werden Sie sich wundern, wie wenig da hereinkommt. Also da glaubt man, dass wirklich mit 50 Cent die Musiker auch das Auslangen finden. Also man muss einmal von dieser Seite, muss man es professionell angehen. Und dann kann man natürlich auch mit Musikern reden und sagen, ich kann so und so viel einspielen, das Geld hast du zur Verfügung. Und da habe ich eigentlich noch kaum Schwierigkeiten gehabt. Die meisten Musiker haben das eingesehen, dass halt zwischen einer Kirche mit 300 Besuchern und einem Konzertsaal mit 1000 Besuchern ein Unterschied ist. Mhm. Dass man da halt unterschiedliche Erwartungen an Honorar haben muss. Und und dann kommt natürlich eines dazu, wir haben die Musiker auch von vornherein eingebunden. Also es waren hauptsächlich, also wir haben bestimmt 15 Musiker im Vereinsvorstand oder im Verein gehabt. Und die haben natürlich auch Interesse gehabt, etwas zu bringen, aber es war nicht so, dass sie nur selbst etwas machen wollten, sondern sie haben auch andere Kollegen, also auch aus anderen Bundesländern hergeholt, weil sie interessante Programme anzubieten gehabt haben. Und dann ist eben genau das gekommen, was ich gesagt habe, die Anforderung an die Musiker, etwas Spannendes zu bringen. Nicht die Krönungsmesse ist viel besser im Rahmen der Liturgie an einem Ostersonntag aufgehoben als in einem Konzert. Das macht viel besser ein Kirchenchor. Sondern zu suchen, was kann man in einer Kirche aufführen, was ist schon lange nicht aufgeführt worden, was ist in Vergessenheit geraten oder, und das mit der entsprechenden Vorsicht, jetzt in Auftrag an einen Komponisten zu gehen, einen Komponisten zu fragen, ob er nicht etwas schreibt für das Werk, für dieses Konzert. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, man kann auf der einen Seite mit dem, das ist zunächst einmal das moderne Werk, ein bisschen Versteck, zunächst einmal versuchen, die Leute hinzubringen. Das heißt, die gehen hin wegen, sagen wir jetzt, der Matthäus-Passion, dann kriegen sie noch was anderes dazu, geht sie von der Zeit nicht aus. Das ist einmal eine Möglichkeit. Das kann man natürlich nur dann auf die Dauer machen, wenn ich gute Werke mache. Und dann ist es auch so, dass die Leute auch wegen moderner Werke kommen. Es gibt Komponisten, die Gott sei Dank inzwischen in diesem Bundesland angenommen werden, die sich gar nicht so schlecht verkaufen. Mhm. Bei aller Euphorie, die ich jetzt gehabt habe, das stimmt natürlich schon, wenn ich einen modernen Komponisten hinsetze, kostet mir das 15% der Besucher von vornherein. Aber wie gesagt, man kann die Leute ein bisschen verführen.
Bevor ich jetzt dann in die Fragerunde gehe, Sie haben ein Stichwort geliefert, Peter Paul Kasper hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Musica Sacra. Ich fürchte nur, es ist vergriffen, glaube ich, aber es ist eine sehr, sehr spannende Zusammenfassung auch dieser Musikkategorie.
Also diese Gratwanderung zwischen traditioneller Musik generell und neuer Musik, das ist immer so.
Ja.
Aber ich glaube, sagen zu können, wir sind in Oberösterreich vielleicht sogar in einer glücklichen Lage. Also ich kann die anderen Bundesländer nicht so sehr beurteilen, aber wir haben doch Komponisten, die hier leben und die hier Musik schreiben, die auch angenommen werden. Ich sage nur Balduin Sulzer, das ist der Selbstläufer. Nicht? Wenn Balduin einen Ton von sich gibt, kommen das seine Schüler, davon hat er ja genug, und seine Verehrer und sonst was. Ne? Das ist ein Bonus, den man hat. Das ist ein Bonus. Die werden nicht abgelehnt a priori, bloß weil sie leben, nicht? Und weil sie ja Musik schreiben, die vielleicht da und dort eine Dissonanz drinnen hat. Und man muss auch sagen, das war auch unser Argument am Anfang unserer Zusammenarbeit. Wir haben auch gesagt, der Musiker Sacra kann gewisse groß besetzte Werke gar nicht machen, weil da geht's ins Aschgraue hinaus, abgesehen davon, dass der Fassungsraum des Brucknerhauses halt einfach größer ist. Das ist auch eine Synergie von uns beiden. Normalerweise, und die Musiker, die bei Musica Sacra mitmachen und so weiter, man muss auch sagen, das Ganze hat was mit begeisterter Selbstausbeutung auch zu tun.
Ja.
Also so richtig reich wird man dabei nicht.
Oder halt mit der Herausforderung, etwas zu suchen, was man schon lange nicht mehr gehört hat oder in Auftrag zu geben.
Aber es ist trotzdem, also, es ist viel Arbeit.
Spannung auf beiden Seiten.
Es ist viel Arbeit und es ist eine gewisse Form von Selbstausbeutung, ist es schon. Da hat der Wolfgang absolut recht.
Ja.
Weil wenn ich jetzt, wenn ich im alten Dom mit 400 Besuchern, wenn der ausverkauft ist und wir ein Chor-Orchester-Konzert, muss man sagen, Orchester möchte immer Geld haben. Man kann sich vorstellen, dass der Chor immer allein bleibt. Also die kaufen sich anschließend das Getränk selbst. So ist es einfach.
Ich weiß, wovon Sie sprechen.
Ja.
Chöre werden immer schlechter behandelt.
Ja, schlechter nicht. Ich fühle mich schlecht behandelt, aber
das
allerdings. Aber wir sind mit mindestens genauso viel Enthusiasmus dabei.
Orchestermusiker sind besser organisiert.
Ich möchte Ihnen jetzt natürlich die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich hoffe, es sind welche aufgetaucht und wir können sie auch beantworten. Ich lade Sie ein, mit uns zu diskutieren. Vielleicht haben Sie selber Erfahrungen auch, waren kürzlich in einem Konzert, können uns Wünsche mitteilen. Bitte.
Ja. Sie kriegen ein Mikrofon.
Sie kriegen ein Mikro.
Mich würde interessieren, von Herrn Winkler haben wir gehört, dass gestern das einzige Passionskonzert der heurigen Saison, das im Bruckenhaus stattgefunden hat, schlecht besucht war. Wie sind Sie zufrieden mit der Auslastung in den Kirchen bei den Passionskonzerten?
Wir haben heuer wegen des frühen Osterfestes haben wir nur 3 Konzerte. Da haben wir, fangen wir hinten an, die Johannespassion am nächsten Mittwoch wird sicher ausverkauft sein. Also es gibt nur mehr jetzt Restkarten. Wir hätten beim Stabat Mater in der Friedenskirche am Samstag hätten wir bestimmt noch einiges am Publikum vertragen. Es hat recht schön und voll ausgeschaut, aber es war schon, also es wären schon noch 10%, 15% zusätzliches Publikum möglich gewesen. Und das Konzert mit dem musischen Gymnasium, mit dem Musikgymnasium, das war natürlich, ob des Programms, das sie gehabt haben, ein bisschen ein Sonderfall. Also wir können sagen, wir waren zufrieden, es waren 150 Besucher. Das ist, wenn man es jetzt genau nimmt, das ist eine Auslastung von 50% von der Minoritenkirche. Aber das war für dieses Programm ein sehr, sehr, sehr guter Besuch.
Danke.
Statistik ist grundsätzlich ja nur zu glauben, wenn man sie selbst fälscht. Das ist die einzige Statistik, der man glauben kann, aber Tatsache ist natürlich, frühe Ostern heißt, es ist kälter jetzt da draußen, das ist ja furchtbar. Das heißt aber auch, dass die Kirchen natürlich eher unfreundlich sind, von wegen Sitze. Es gibt schon geheizte Kirchen.
Es sind alle drei Kirchen, in denen wir gespielt haben, sind beheizbar. Die Friedenskirche ist sogar sehr gut beheizbar. Und ich muss sagen, es waren bis jetzt alle beiden Konzerte waren eigentlich nicht unangenehm. Aber es gibt viele Leute, die sehen, dass 1000 Kreuz ist und die gehen deshalb schon nicht in der Kirche. Weil sie sagen, dort ist Sackholz.
Und es kommt noch ein Problem dazu, dass seitens der Musiker, nicht? Kalte, also wenn die Instrumente kalt sind, schlägt sich das auf die Intonation natürlich nieder. Nicht? Also das ist auch ein Problem.
Vielleicht nur noch ein Punkt, der mich etwas verwundert hat. Sie veranstalten die Passionskonzerte gemeinsam. Im aktuellen Monatsheft des Brucknerhauses wurde nur das Passionskonzert, das im Brucknerhaus stattgefunden hat, beworben. Das hat
mich jetzt im Heft?
Ja, das hat mich
etwas... Jetzt aktuell?
Aktuell, ja. Hat mich etwas verwundert.
Nicht mein Revier.
Können wir das Mikro bitte da hinten?
Ich habe mich auch geärgert.
Ich auch.
Ich habe das erste Mal als junge Schülerin die Matthäus-Passion gehört in Linz, aufgeführt von der evangelischen Kantorei im kaufmännischen Vereinshaus. Und ich war hin und weg. Ich war tagelang überhaupt nur mehr in der Matthäus-Passion und gefangen von ihr und habe von da an also versucht, jedes Jahr nicht nur die ganze Matthäus-Passion zu hören, sondern auch andere Passionen von Bach, bis ich angefangen habe, die Texte genauer zu studieren. Und dann, ich liebe sie noch immer und ich höre sie noch immer jedes Jahr, aber manche Arientexte sind mir inzwischen unerträglich geworden, vom Theologischen her, vom Kitschigen her, vom Empfinden her, und da drehe ich noch immer, wenn ich es auf Kassette höre, noch immer zurück. Meine Gedanken dazu jetzt, ich komme aus dem evangelischen Bereich und für mich war die Passionszeit immer nicht die Karwoche allein, sondern die 6 Wochen vor Ostern. Und ich bedauere sehr, dass dieses Bewusstsein verloren gegangen ist. Die 6 Wochen vorher, vor Ostern, merkt man also bei uns nicht allzu viel. Und sie sind für manche zu Fastenwochen geworden, aber für die meisten Menschen, die man so beobachtet, eine Vorbereitung auf ein schönes Osterfest mit vielen bunten, schönen Sachen. Meine Frage ist, unter diesen Umständen ist nicht doch zu befürchten, dass auch die Karwoche langsam nicht mehr den Boden bietet. Wenn ich mich zurückerinnere an die Fernsehprogramme oder an die Radioprogramme von vor 10 Jahren noch, da war auch diese ganze Zeit sehr reich bestückt mit thematisch nahestehenden Dingen, von der Musik her, aber auch vom Sprachlichen her. Da gab es also Sonntagmorgen mit Passionsgedichten oder bestimmte ernste Musik. Heute, wenn man sich zum Beispiel das Karfreitag-Programm im Fernsehen anschaut, da ist eigentlich fast alles davon nicht mehr da. Ich habe also schon ein bisschen Angst, dass auch die Karwoche langsam und ziemlich sicher nicht mehr diesen Boden bietet. Okay. Was meinen Sie dazu?
Ja, dazu meine ich 2 Dinge. Erstens einmal, die Karwoche ist aus meiner Sicht, da haben Sie leider recht, sie wird immer mehr profanisiert und Ostern oder Karwoche ist für viele Leute eben das halt schon so oft zitierte Skifahren. Oder irgendeine, eine nicht die Besinnung, sondern eher die Aktivität. Das kann jetzt sportlich oder sonst irgendwie sein. Das wird sicherlich, scheint zu abnehmen. Da muss ich Ihnen leider recht geben. Der Aspekt des Textes, der Ihnen mittlerweile sozusagen auf den Nerv geht oder teilweise auf den Nerv geht, kann ich nur beantworten mit einer wirklich wahren Begebenheit. Schöpfung von Heiden. Arie des Tenors mit Würde und Hoheit angetan steht ein Mensch, ein Mann vor dir. Und eine mir gut befreundete Dame hat mir einen Brief geschrieben, dass das eine Sauerei ist in Zeiten wie diesen. Was bützt denn der eigentlich ein? Mit Würde und Hoheit angetan steht ein Mensch, ein Mann vor dir. Das sei denn doch zu viel, die Stelle ist zu streichen. Ich hatte, oder umzutexten, ich hatte wirklich große Mühe, der Dame zu erklären, wie gesagt, wir sind befreundet, ich habe ihr das relativ deutlich erklärt, ich gesagt, na bitte, tu das nicht. Erstens kommt der Text vom Herrn Franz Witten, das war andere Zeit, anderes, du musst es aus der damaligen Zeit sehen, du darfst nicht heute als Jungemanze, so jung ist auch nicht mehr, als Jungemanze auf diesen Text losgehen. Das ist sinnfrei und umdichten können wir nicht. Wahrscheinlich geht es Ihnen mit der Passion genauso, dass manche das, Sie haben ja gesagt, verkitscht ein bisschen. Wir empfinden das halt anders. Halt, ne? Das ist leider so. Es sind ja auch manche Operntexte von mir aus vom Herrn Mozart auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Ja, ich habe nicht Wagner gesagt.
Von Verdi ist das Schlimme. Von Verdi ist das Schlimme.
Ja, natürlich. Was soll man tun? Ich kann ja nicht, ich kann weder die Schöpfung noch irgendwas umtexten jetzt. Ich kann ja nicht zu wem sage ich das geschwind? Zum Turini sagen, schreibe einen neuen Text dazu. Das geht ja auch wieder nicht. Ne? Das ist ein Problem, aber Ihrer zweiten Frage würde ich sagen, die Spiritualität generell in unserer Gesellschaft scheint mir durchaus dünner zu werden und abzunehmen. Das glaube ich auch.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite, man sieht es gerade an dem Beispiel, das ich erwähnt habe vom Konzert am 21. März, sind junge Leute, wie das ganz klar ist, also junge Leute haben noch keine Beziehung zur Passion und zum Tod und zu Leid. Aber wenn sie damit konfrontiert werden, mit so etwas, dann besinnen sie sich auf einmal auf solche wichtige Dinge des Lebens. Und so, glaube ich, wird Passion auch immer bestehen, dass die Leute irgendwo an einen Punkt ankommen, dass sie dann für sie Passion auf einmal etwas Wichtiges wird. Es ist klarerweise die große Werbung, die Werbemaschinerie, die deckt natürlich Ostern und die Passionszeit vollkommen zu. Das ist klar. Ja.
Es gibt natürlich auch unterschiedliche Zugänge, muss man auch sagen. Wenn sich ein Jugendlicher die Matthäus-Passion anhört, weil er die Musik so toll findet und den Text missachtet oder gar keinen Wert drauf legt, soll es so sein. Möglicherweise findet er später einen Zugang. Ich glaube, man darf da auch die Barriere nicht zu groß machen. Und gerade bei dieser Musikkategorie ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, junge Leute auch dafür zu gewinnen. Und das kann auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise passieren.
Ja. Junge Leute, naja, das Gewinnen von jungen Leuten ist immer ein Riesenproblem und eine Pflichtaufgabe von allen. Nur es ist einfach ein Problem. Ne? Die musische Ausbildung im Regelschulsystem ist eher bescheiden, um es mal milde auszudrücken. Und dann kommt es extrem auf das Elternhaus natürlich an, dann, wo wächst der auf, bei welchen Eltern wächst er auf, was hört er zu Hause im Radio oder am CD-Player oder was immer. Ne? Das prägt natürlich und das muss sich irgendwann natürlich niederschlagen in seinem eigenen Musikgeschmack. Ne? Mein Gott, wenn ich Bruckner 4 spiele im großen Haus, dann hat das ein Publikum, ein völlig anderes Publikum hat wenn der Thomas Mandl das verjazzt, Bruckner 4, wobei man den Bruckner immer hört, so ist das nicht, aber er verjazzt, das ist doch verfremdet oder anders. Da ist wiederum ein anderes Publikum. Da sind natürlich mehr Junge drinnen, das stimmt schon. Nicht? Die Frage ist für mich nur immer, ob die Mandlsche Version der Bruckner 4 wirklich den Jungen dann zu verführt, dass er das Original auch anhört irgendwann einmal. Das weiß ich nicht.
Wir wissen es, glaube ich, nicht wirklich.
Aber wobei der Cornelis Franz Wohl ein ausgemachter Experte in Sachen Bruckner und ein Festbesucher seit 40 Jahren, auch den Thomas Mandl tolerant hinnimmt. Aber das ist was anderes. Der so jugendlich ist er nicht.
Bitte. Haben wir das Mikro noch ganz kurz? Da schon.
hinhalten.
Näher hinhalten, bitte. Okay. Ja, also ich habe sehr viel wiedergefunden, was Sie gesagt haben und auch Sie. Ich habe von der Regelschule her also nur schlimme Erinnerungen von Musikgenuss, war überhaupt keine Rede, nur verkappter Geschichtsunterricht. Ich habe dann im hohen Alter von 25 Jahren begonnen, über gute Freundinnen klassische Musik im Allgemeinen und Kirchenmusik dann besonders zu hören. Ich bin Atheistin, aber ich genieße Kirchenmusik. Mhm. Einfach, also die Ruhe, die Atmosphäre, es muss in der Kirche sein. Und ich verstehe zu wenig davon. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich dann gerne in so bekannte Komponisten gehe, weil ich geschädigt bin durch meine Erziehung. Die haben nur was kennen. Und die anderen, da weiß man nicht. Also das ist... Ich werde durch die Anregung, die Sie gegeben haben, vielleicht wirklich jetzt einmal versuchen, Neues zu machen. Und was ich sagen wollte von der Jugend, ich habe wie jüngerer Mensch war, Passion auch nicht so genossen. Einfach, weil jetzt, wenn ich mich jetzt in die Kirche setze, ich verstehe zu wenig von dem Werk, es musikalisch, aber es beruhigt mich, es entspannt mich. Ich verstehe den Text nicht unbedingt, er stört mich auch nicht, weil es eben eine geschichtliche Angelegenheit ist. Aber ich weiß nicht, ob ein junger Mensch nicht von seinem ganzen Persönlichkeitsstruktur noch gar nicht in der Lage ist, so ein Werk zu erfassen. Ach, das ist einfach was ist für später.
Wissen Sie, das mit dem Verstehen von Musik ist auch so eine Sache, was ich schon verstehe. Ich kann sehr viel, von einem Werk wissen rundherum. Verzeihung, ich kann 25er Lexika abschreiben. Ihr Zugang, dass Sie sich entspannen in der Kirche und dass Sie die Atmosphäre gut aufnehmen, halte ich das schon für sehr, sehr positiv. Das ist ja unglaublich gut. Und so soll es ja sein. Ihnen kann ja der Text im Detail oder die Zusammenhänge von Harmonielehre kennen, in wurscht sein, Hauptsache Sie berührt es. Das ist ja schon mal eine sehr wichtige Sache. Dazu muss ich auch sagen, Kinder, Kleinkinder haben ja kein Schubladeldenken, denen ist das alles wurscht. Das zirpt, das klingt, das ist gut. Ne? Erst in der Schule, im Kindergarten, in der Schule beginnt dann das ist klassische Musik, das ist Kirchenmusik, das ist Jazz. Und dann beginnt diese Schubladisierung von Musik. Und ein Erwachsener, der sich irgendwo hingeht, muss sich, um sich der Musik hinzugeben oder zuzuhören, um das anders zu sagen, muss ja seine Schubladen vergessen lernen. Also wenn es Sie beruhigt und Sie einfach darin sitzen, ist eine wunderbare Atmosphäre, finde ich das gut.
Aber ich würde gern mehr verstehen.
Das ist ja was anderes. Das können wir ja nachholen. Aber wenn Sie nicht einmal mit sich entspannen bei der Musik und nicht gerne zuhören, dann nutzt Ihnen das Wissen auch nichts. Also der Weg ist schon richtig.
Aber wer zum Beispiel, könnte man zum Beispiel so für mich in der Volkshochschule Kurse anbieten für Erwachsene? Wie verstehe ich große kirchliche Werke oder dergleichen? 3, 4, 5
Abende. Ich fürchte, das so, sind Sie allein in dem Kurs.
Ich glaube, es war jetzt gerade in der Volkshochschule im Wissensturm, wo eine Reihe von 4 Veranstaltungen. So ist es. Genau.
Bitte jedes Jahr eine mehrteilige Serie an, wo ja.
Er unlängst auch zur
Fassungsmusik, der Trenzer Gradmusik, ja. Bruckner Vierte oder Schumann Zweite.
Ja.
Oder
also damit können wir dienen.
Okay. Ja. Wirklich,
danke.
Eingehend beleuchtet und verständlich.
Ja, finde ich aber auch sehr, sehr gut und wichtig. Ja. Also das ist ein ganz wichtiges Angebot und wird sicherlich gut angenommen. Ich habe mir selber mal vorgenommen, mir das auch anzuhören. Ja.
Es ist halt immer dasselbe. Der Vermittler sollte die ihre Fähigkeit des Rattenfängers von Hameln haben. Er sollte sie an der Hand nehmen können, im übertragenen Sinn, und in die Musik oder die Musikgeschichte hineinführen können. Wenn das ein Typ ist, der vorne steht und trocken doziert, ist das Fehlindikation. Das würde sie eher abstoßen oder pharisieren. Ne? Er muss ein bisschen, deshalb sage ich ja, ein Dirigent, der was sagt und mit seinem Chor oder Orchester dann das, der hat diese Fähigkeit des Rattenfängers, der hat diese Glaubwürdigkeit. Er dirigiert es, er weiß, wie das geht. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Es muss eine überzeugende Einführung ist. Wenn das nicht überzeugend ist, bleiben Sie daheim und lesen Sie im Lexikon nach.
Bitte hier.
Ich war einer, der Sonntag, also gestern, bei dieser Massenet-Geschichte gewesen bin. Und ich war sehr beeindruckt Heute liegen hier die oberösterreichische Nachrichten, da sind erfreulich viele Kritiken drin. Ich habe mich gewundert, dass sie so viel Platz am Montag gehabt haben, das alles hereinzubringen. Da sind mir aber ein paar Gedanken gekommen, zum Beispiel, wenn die Geschichte von gestern vorher in der Zeitung einigermaßen ausführlich angekündigt wäre. Das Stück ist nämlich sehr zeitgemäß. Das sind vier Personen drin, die Maria von Magdala, sagt man dazu, die Martha, Jesus und Judas. Und das ist an sich eine sehr berührende Geschichte, aber auch sehr modern. Ich bin ein bisschen mit den Gedanken davon gekommen. Ich habe gedacht an die Zeit, wo das Buch von unser Freund Braun erschienen ist, der Da Vinci-Code. Das geht damit um die Person von Maria von Magdala, wo sehr viele Geschichten rundherum sind. Das geht sogar so weit, da gibt es Theorien, sie war verheiratet mit Christus. Also das ist für manche Leute geht das ein bisschen weit. Aber erstaunlicherweise sind die Gedanken auch bei dieser Aufführung aufgekommen, weil diese Maria von Magdala, die Texte, die da gesungen werden und so, das bringt man schon ein bisschen in diese Richtung. Wenn die Zeitung zum Beispiel am Freitag oder so eine ganze Seite genommen hat, ein bisschen über, was die Theorien sind, Leonardo da Vinci, das schöne Bild, das war übrigens in der Corona-Zeitung zufälligerweise aufgestellt, letzte Abend. Da könnte man die Leute sagen, mein Gott, das ist interessant, da müssen wir mal hin, nicht?
Und, es hat mir so also nicht nur die Ankündigung der Veranstaltung an und für sich, sondern diesen Bildungsauftrag sozusagen als
Redaktion erfüllen. Ich sage seit vielen Jahren, eine Vorbesprechung ist wichtiger als eine Meinung von einem Kritiker nach dem Konzert. Ja. Das bringt nichts mehr. Man kann nur sagen, ich war auch drin, mal schauen, was er davon hält. Ja, da bin ich seiner Meinung oder das nicht. Aber vorher die Leute zu interessieren, was kommt jetzt Sonntag, was ist das für ein Ding, was erkennen sie schon ein bisschen, so von Manon und so weiter. Ach, der hat auch ein Drame Sacré geschrieben. Du, das könnte interessant sein, da gehen wir hin.
Ja.
Also wenn die Zeitung
natürlich,
ein bisschen
also
kulturell in diese Richtung arbeitet, da wäre noch sehr viel zu gewinnen.
Ja, ich glaube, wir würden uns
das nur diese Passage rausschneiden und den Chefredakteur.
Wir werden das direkt weiterleiten. Nicht nur an die Kulturredaktion, sondern wirklich an die oberste Stelle.
Was der Cornelis da sagt, ist bitte seit Jahren bin ich im steten Clinch mit den Zeitungen. Natürlich antworten alle Chefredakteure, im Theater ist das ja anders. Nicht? Da warten viele Leute, warten auf den Premierenbericht und dann gehen sie oder gehen sie nicht. Nicht? Wenn der Premierenbericht schlecht ist, dann ist das Stück schlecht, was ja nicht so unbedingt sein muss. Im Konzert hast du natürlich völlig recht, die Kritik nachher ist mir eigentlich ziemlich egal, die interessiert nur mehr den Ausübenden. Aber mir als Veranstalter oder mir ist das wurscht, im Vorhin, rausschneiden, schicken.
Also mir spricht man heute auch aus der Seele, dass ich Herrn Winkler und Herrn Huber wirklich dankbar, weil ich eigentlich schon von meiner Jugend her, also vor allem für Bach geschwärmt habe und natürlich Matthäus und Johannes Passion gehört habe, aber ich muss nur sagen, es ist diese Musikvermittlung, wie du sie sagst, eben sehr gut. Ich glaube eben, dass leider eben in den Schulen auch schon zu meiner Zeit viel zu wenig gemacht wurde. Ich habe mich immer gewundert, dass auch eben sehr, sehr wenig Schüler, Studenten und auch Professoren in die Konzerte gegangen sind, also ganz allgemein. Aber jedenfalls der Titel ist unbedingt einzuhalten, die sind zeitgemäß und die müssen weitergeführt werden, die Passionsmusik. Und alle, die heute da gesprochen haben, denen spreche ich genau dasselbe Ja zu. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass man das halt wirklich auch bespricht. Und zu diesem Text würde ich nur sagen, ja, da muss man eben die Geschichte doch gern haben, dass man sagt, auch wie bei den neuen Regieumarbeitungen von Opern, ich glaube, da sind die meisten auch unglücklich und das kann man eben, wie gesagt, bei solchen Texten auch nicht machen. Also das muss man hinnehmen, dass das eine Geschichte hat und ich bin dankbar, dass die Geschichte gibt und ich freue mich immer, wenn man auch in die Geschichte eintauchen kann.
Im Zuge meiner Diskussion mit der Dame habe ich ja überlegt, ich meine, mit Würde und Hoheit angetan, steht eine Frau vor dir, passt da irgendwie auch nicht. Nämlich ist auch nur Holbert. Also den richtigen Ausdruck, der fällt mir noch dabei. Ein Mensch und sonst gar nichts. Gut, ich sag's dem Franziten, wenn ich ihn treffe. Weil wir von Kunst- und Musikvermittlung gesprochen haben, das, was er angesprochen hat, ist natürlich ein unglaublich wichtiger Teil. Das wäre Musikvermittlung. Ja. Das wäre krass. Ich meine, dass du sagst, eine Seite dazu, das halte ich für visionär. Das halte ich schlicht für visionär. Das wird nicht stattfinden.
Kann man sich wünschen, ja. Kann man sich wünschen. Ja. Ja, gut.
Das war interessant. Klar. Nein, das ist Kulturvermittlung, Musikvermittlung, wenn die Zeitungen darauf einsteigen würden. Da muss ich jetzt nur eins sagen, es ist natürlich so, du tust dir leicht, weißt? Du schreibst dir den Artikel wahrscheinlich da hier und du gibst ihn ab und der Fall ist erledigt, weil du das weißt. Nur der Zustand der Redaktionen ist ja nicht so, dass sie auf solchen Gebieten, das müssen sie ja recherchieren, da müssen sie ja nachlesen, das ist ja mühsam. Und in der Hetze ihrer Arbeit ist das natürlich eine Belastung. Ne?
Das ist eine Bringschuld der Veranstalter. Das heißt, wenn man den Posthof anschaut, da sind immer wieder Künstler, die werden beschrieben, das ist los oder so irgendwo, und bei der klassischen Musik findet man es ab und zu. Das ist aber dann, wenn ein ganz großartiger Künstler kommt, der sowieso ausverkauft ist.
Ich widerspreche Ihnen in einem Punkt, wenn der großartige, berühmte Künstler kommt, dann schreiben Sie es selber, die Zeitungen. Aber ich kann Ihnen ein Buch geben. Nein, ich kann Ihnen ein theoretisches Buch geben von den Texten, die ich den Zeitungen angeboten habe. Ich bringe es nur sie drucken es nicht. Das ist das Problem.
Nein, warum gibt es beim Jazz oder irgendwo so Ankündigungen, die von einer Viertelseite und so weiter, die muss man halt
zahlen.
Das geht nicht. Das gehört mit einkalkuliert.
Aber auch die Zeitung hat eine gewisse Bringschuld.
Ich glaube, es ist auf beiden Seiten, es ist ursächlich auch mein Job. Ich bin in der PR-Beratung tätig, ich kenne also beide Seiten ganz gut. Und so wie Sie sagen, es ist natürlich eine Bringschuld, das ist gar keine Frage. Und hier gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel Verbesserungsbedarf. Ich spreche jetzt nicht die hier anwesenden Herren an, aber man darf halt nicht vergessen, es wird halt oft sehr viel in einer semi-professionellen Art auch abgewickelt, weil man diese Kenntnisse einfach auch nicht hat und auch die Zeit nicht hat. Das muss man ja auch irgendwo gelernt haben und anwenden können. Und auf der anderen Seite natürlich wissen wir, wie Medien funktionieren. Da schlagt einfach die bessere Geschichte die weniger gute. Und dann natürlich auch das Platzproblem in der Zeitung, das wird Ihnen jeder Redakteur sofort sagen, das Zeitproblem. Also das ist auch ein sehr schwieriges Umfeld der Zeitungen.
Ich das wir darf alle jetzt kennen. Noch etwas dazu sagen. Es kommt teilweise leider auch etwas Ignoranz dazu. Ich rede jetzt von als Generalsekretär der Stiftskonzerte. Wir machen seit, ich weiß nicht, 15 Jahren haben wir immer als letztes Konzert ein internationales Ensemble für alte Musik. Leute, die meistens das erste Mal in Oberösterreich sind, also wirklich sehr häufig das erste Mal in Oberösterreich. Wir weisen immer darauf hin, wir stellen den Zeitungen das Material zur Verfügung über diese Künstler, bieten auch an, dass wir Kontakte herstellen und sie schreiben nichts. Man kann natürlich schon etwas machen, man kann es kaufen, wenn man viel Geld hat.
Natürlich.
Aber ich finde, es ist halt etwas falsch, wenn jetzt der Veranstalter vielleicht hergeht und die Zeitung als Ganzes schon subventioniert.
Es
gibt da auch den Auftrag von der Zeitung, also Kultur zu machen. Weil sonst brauchen sie keine Kulturseite, sonst machen sie nur Anzeigenseite.
Es ist aber natürlich, muss man auch sagen, die Veranstaltungsdichte, das kennen Sie nur zu gut, die ist enorm. Die ist wirklich ganz, ganz enorm. Und wenn ich mit Kulturjournalisten zu tun habe und eigene Konzerte bewerbe oder für meine Auftraggeber, dann höre ich oft das Argument, ich weiß schon gar nicht mehr, große bringen, so wir haben so viel, wir haben nicht die Leute, wir haben nicht den Platz, es ist zu viel. Ja,
da muss man
immer sagen. Es kommt wirklich dann drauf an, habe ich wirklich was Interessantes zu bieten?
Ja? Ich muss natürlich wirklich auch, also ich muss die Zeitungen auch verteidigen, ne? Die Medien auch verteidigen, ja. Schließlich komme ich ja von sowas daher, aber Sie haben völlig recht, es ist eine solche Fülle da. Das ist natürlich ein Kulturredakteur, der sitzt da und kratzt sich an den Ohren und weiß nicht mehr, was er tun soll. Und die Frage, was ist jetzt interessant, kann er natürlich in erster Linie oder wird in erster Linie...
Ihr Mikro kratzt, dann hört man das sehr stark. So ist besser jetzt, ja? Es ist nur im Revers, wenn Sie ankommen. Jetzt geht's gut. Ja.
Also, ich muss schon verteidigen, weil was ist interessant, und dann kommt der Chefredakteur oder der Herausgeber oder wer immer daher oder die Blattlinie oder sonst irgendwas, und bleiben wir bei dem Beispiel, dass der Tiger Woods es mit der Linse wundtreibt, ist zehnmal interessanter als die Matthäus Passion. Das ist nun mal so. Also in der Quote der Zeitung. Der Kulturredakteur macht das eh nicht sozusagen. Aber es ist richtig, die Fülle an Veranstaltungen, die alle eine Öffentlichkeit wollen, ist enorm. Und jeder Veranstalter, das sage ich schon seit Jahren, muss selbst dafür sorgen, er muss sozusagen ein eigenes Medium machen. Jetzt gibt's natürlich eh die modernen Facebook oder sonst irgendwas, die helfen da natürlich schon mit. Ne? Die muss man sehr bewusst einsetzen. Wenn dort steht, was tust du jetzt, das ist nicht gut. Aber das kann man natürlich bewusst einsetzen. Ne?
Und ich glaube auch, dass es schon gut und wichtig ist und sehr unterstützend auch ist, so eine Marke zu bilden, wie eben Musiker Sacra. Ich glaube, der Kunde oder der Konzertbesucher weiß dann von vornherein schon ungefähr, was ihn erwartet. Er war möglicherweise schon einmal dort, er hat eine Weiterempfehlung bekommen von einer Freundin oder von einem Freund und er weiß, dort finden einfach gute Konzerte statt.
Ich würde sagen, das ist genauso wie beim Theater. Ich glaube, gar nicht so wichtig ist die Kritik, sondern wie die Leute nachher über eine Produktion sprechen. Also das verbreitet sich, das ist eine gute Produktion und sofort die Leute gehen aus der Premiere raus und erzählen das ihren Freunden. Und es kommen viele Leute. Und genauso ist natürlich auch beim Konzertveranstalter. Wir leben davon, dass die Leute das Gefühl haben, dort kriege ich immer ein gutes Programm. Und dann kommen sie auch. Und das hat man auch gesehen, es ist eine zunehmende Steigerung bei den Besuchern halt entstanden in diesen 25, 26 Jahren. Es ist natürlich, es gibt aber einen allgemeinen Einbruch, das dürfen wir jetzt auch nicht verschweigen. Es gehen natürlich, die Jugend wächst nicht mehr in dem Maß nach wie früher. Man braucht sich nichts vormachen, die Jugend ist früher immer zu den Beatles, Rolling Stones und wie immer sie geheißen haben, primär mal gegangen. Und wenn sie etwas älter geworden sind und grau geworden sind, wenn sie Familie gegründet haben, im Studium fertig waren, haben sie sich auf einmal ein Abonnement im Brucknerhaus genommen und sind ins Brucknerhaus gegangen oder sind ins Theater gegangen.
Auch Gesellschaftskonzert.
Nur ist das jetzt leider etwas anders. Und zwar deshalb, früher haben die jungen Leute zu Hause klassische Musik gehört, in der Schule klassische Musik gehört. Es gibt viele Menschen, die 40 sind und nie in ihrem Leben eine Mozart-Symphonie gehört haben. Oder auch nur die kleine Nachtmusik gehört haben. Weil selbst wenn sie es auf der Straße gespielt haben, sind sie vorbeigegangen und das hat sie nur gestört. Das ist ein bisschen das Problem, deshalb wachsen etwas weniger Leute nach. Es kommen auch einige, die nie in ihrer Jugend klassische Musik gehört haben, kommen natürlich dann schon später drauf und hören das einmal und werden begeisterte Konzertbesucher. Es ist nicht so, dass das ein für alle Mal verdorben ist, aber es werden weniger. Und ich sage, das Erstaunliche ist immer das, wir haben ein hervorragendes Musikschulwerk hier in Oberösterreich, aber man braucht nicht zu glauben, dass Musikschüler, dass die leidenschaftlich gerne in Konzerte gehen. Das liegt allerdings daran, dass meistens selbst Musik machen und keine Zeit dafür haben oder ein bisschen übersättigt sind. Also das ist, da kann man nur hoffen, dass das vielleicht später mal wird, wenn sie draufkommen.
Also ich kann nur sagen, die Chormusikerinnen und Musiker sind sehr begeisterte Konzertbesucher und sind selber auch natürlich sehr, sehr aktiv und empfehlen dann auch die Konzerte weiter.
Ja.
Das finde ich das Erstaunliche, dass sie eine sehr, sehr lebhafte und auch sehr dichte Atmosphäre ist und Szene ist im Linzer und im oberösterreichischen Raum. Das darf man gar nicht unterschätzen.
Weil ich wäre zu diesen beiden Konzerten gegangen und es kennen mich einige. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß oft
bei drei Konzerten nicht, in welches ich gehen soll. Ich würde am liebsten alle drei gehen. Es war der 21., wo ich eben auch zum Musikgymnasium gegangen wäre. Und ich war dann Gott sei Dank in einem sehr interessanten Konzert in der Landesgalerie. Mhm. Da hat die Bruckner-Universität über also Bach ein Konzert gemacht, weil es Todestag war. Und was mir so leid getan hat, es war Gott sei Dank, es waren ja dort, gehen nur 100 Leute hinein, aber es war zum Beispiel kein Kritiker da. Ich habe, das muss ich dann auch sagen, wenn zwei, drei Konzerte sind, wird oft natürlich dann eines gar nicht mehr.
Geht auch gar nicht. Das ist Realität.
Aber es war wirklich ein ganz, ganz interessantes Konzert mit fantastischen Studenten. Es war wirklich großer Applaus. Es waren lauter Studenten, Solisten, also Flöte, Brandenburgische und eine Kantate, die wahrscheinlich Bach, eine frühe Kantate von ihm, die er geschrieben hat, vielleicht war es der Schwiegervater, der da gestorben ist, also jedenfalls auch mit traurigen Texten, aber es war schade, dass es
eine Rarität,
hatte, aber ich wäre sonst dorthin gegangen und ich wäre am Sonntag auch natürlich zu Maria Magdalena gegangen, bitte Herr Winkler.
Aber ich kann noch ein zweites. Du sollst keine anderen Konzerte neben mir haben. Aber ich kann sagen, als Veranstalter kann ich jetzt nur trocken sagen, ich würde gerne immer Chorkonzerte machen, weil da kommt immer die Familie mit. Also der halbe Saal ist aber gesichert.
Ja.
Das ist sehr angenehm. Ja. Ne? Ja, das lässt sich nicht immer durchführen. Es tut mir leid.
Ich glaube, da muss man einfach unterscheiden. Es ist in einem Brucknerhaus findet ist ein anderes Publikum und von dem jetzt ich gesprochen habe, das ist einfach eine andere Szene.
Da sind es kommt noch ein Effekt für den Veranstalter dazu, der hat jetzt überhaupt nichts mit der Musik zu tun, aber je jünger das Publikum, desto weniger kauft sich sein Abonnement, also fix geregelte Konzerte, sondern sehr spontan. Die Gattung ist klar, also Jazz, Volksmusik, das sind Spontankäufe. Also man kann das nur, wie soll ich sagen, der Mond steht so, das Wetter ist so und das könnte gut ausgehen, die kommen schon noch. Bei manchen Konzerten muss man wirklich sagen, die kommen schon noch. Nicht nervös werden, da kommt schon längst das gesamte Haus daher, das ist nicht ausverkauft. Oder was heißt nicht aus, das ist überhaupt nicht verkauft. Das kommt dazu, Jugend lässt sich weniger leicht festnageln auf irgendwas, sondern die heute gehe ich lieber Bier trinken oder heute gehe ich ins Konzert. Das ist aber eine Entscheidung, die trifft um 5 Uhr am Abend.
Ja, das ist ungefähr so wie bei Urlaub buchen, die werden
und
auch immer kurz.
Stille Werbung für Chorkonzerte habe ich sehr wohl gehört.
Nur nicht Werbung, Begeisterung, bitteschön. Ja. Können wir noch eine Frage? Bitte.
Ich finde schön, dass das von verschiedenen Seiten von Ihnen beiden, glaube ich, von Ihnen auch und von der Dame in der ersten Reihe, das Wort berührt mehrmals, also gefallen ist. Und ich glaube, dass es bei Musik überhaupt vor allem darum geht und dass es weniger darauf ankommt, was jemand versteht, sondern wichtig ist, dass er berührt wird. Und wenn das gelungen ist, dann ist es wurscht, ob er vorher gehört hat, was der Inhalt ist und ob er mit den Worten noch einverstanden ist oder nicht. Wenn er berührt worden ist davon, dann wird er wahrscheinlich keines der Worte mehr hergeben wollen von denen, die da drinnen waren, wenn er wirklich berührt wurde oder sie. Und das wollte ich dazu sagen, das ist, glaube ich, auch das, was wir mit Spiritualität meinen. Und da ist daher natürlich egal, was jemand glaubt. Darum verstehe ich aber den einen Satz nicht ganz, den Sie, glaube ich, gesagt haben, Herr Winkler, dass Passionsmusik ist automatisch Ostermusik. Ich glaube, dass tatsächlich die Zeit zu Ende geht, wo das so fix ist.
Nein, das war nur mein Zugang als so. Damals war das automatisch Ostern, sonst ist das nicht automatisch Ostern.
Also ich denke auch, dass es in Wirklichkeit, dass auch der Passionsbegriff müsste nicht drin unbedingt reduziert sein auf die christliche und vor allem die Jesus-Passion. Also Passionen gibt es ja sowieso viele, viel mehr. Und das ist ja eigentlich eine fast eine Gattung, die Passion. Also
denke ich, weil gerade zufällig vor kurzem, wir sind auf der Akademie der Wissenschaften, ist jemand gekommen mit der Passio Raptorum, mit der Passion der Räuber, das ist im Mittelalter, im späten Mittelalter passiert, dass da ein Text geschrieben wurde über die Passion der Räuber, und das ist geschrieben als eine Parodie auf die christlichen Passionen. Also schon in der Art einer Passion geschrieben, aber das, weil eben da 40 oder mehr Räuber in einem, also niedergemetzelt wurden und die auch gelitten haben. Also ich denke mal, man könnte das ein bisschen weiter fassen, das so zu verstehen. Eine Frage hätte ich, die, auch wenn sie eigentlich gar nicht zum Thema gehört, aber sie wurde doch so viel erörtert, übers Geld. Also ich habe das gut mitverfolgt damals, die Geschichte, ich war ja anfangs auch dabei, ja, als Geiger, und ich weiß, dass sehr wenig Geld da war. Und ich habe eigentlich geglaubt, als Sie gekommen sind, Herr Winkler, und eine Zusammenarbeit mit dem Bruckner Haus, habe ich gedacht, jetzt müsste eigentlich mehr Geld da sein. Wieso war nicht mehr Geld da?
Das war Ihre irrige Annahme, dass das Bruckner Haus irgendwie in Geld schwimmt. Das ist lang vorbei. Und wir haben uns das ja so aufgeteilt, was weiß ich, um jetzt zu bleiben, den Gilles Masnet zahlt das Brucknerhaus, nicht Musiker Sacra, ne? Weil das ist mit Chor und Orchester und Solisten, das ist die teure Geschichte, die zahlt das Brucknerhaus, aber darüber hinaus müssen wir beide, eher mit weniger, das Brucknerhaus mit ein bisschen mehr Geld, aber streng kalkulieren, so richtig in der Fülle hat der Stadlmeier gelebt. Das ist aber schon lang her. Also mehr Geld gibt's nicht. Wir können nur mehr machen, weil ich meine Geldmittel zu seinen Geldmitteln und zum Programm dazu ergänzen kann. Das heißt aber nicht, dass ich ihn jetzt sponsere oder er mich. Also das funktioniert nicht. Mhm. Also mehr Geld haben wir nicht.
Es ist ein gemeinsames Marketing, wobei das Brucknerhaus natürlich sehr viel dazu beiträgt. Und es hat auch das eine und das andere Mal natürlich Unterstützungen auch so gegeben, also dass ein Klavier zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird. Aber es hat sich ja seit der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, Gott sei Dank bei Musica Sacra auch einiges geändert. Wir haben inzwischen doch Sponsoren gefunden, zusätzliche Sponsoren, die das jedes Konzert unterstützen. Also es schaut etwas besser aus. Wir sind nur immer nicht reich, aber wir lassen uns die Armut nicht anschauen.
So, kann man noch Fragen beantworten? Sie möchten noch was sagen, ja, bitte.
Ich glaube, neben der Berührung muss auch der Ort eine Rolle spielen. Also es spielt der Ort eine Rolle. Zum Beispiel bewerbe ich ja auch für den Herrn Kuber die Stiftskonzerte, diese wunderbare Atmosphäre, wo sie überall auftreten, und ich finde das so großartig, sei es Kremsmünster oder St. Florian oder wie immer. Und ich bewerbe auch zum Beispiel den Traxlmeier. Die haben allmonatlich irgendein wunderschönes Konzert. Ja. Boom, voll.
Das aber nicht mit Kirchenmusik.
Ein Kaffee zu trinken, ja. Und so. Ja, ja, einmal im Monat ungefähr ist das.
Okay, danke schön. Das ist eine grundsätzliche Frage. Macht es einen riesen Unterschied, ob ich im Brucknerhaus bin oder ob ich in der Minoretenkirche sitze, von der Atmosphäre?
Ja. Ich glaube, es gehören gewisse Werke gehören dort an den Ort, für den sie komponiert wurden, in der Kirche. Und andere gehören in den Konzertsaal. Das ist schon richtig. Die Atmosphäre des Ortes verstärkt die Wirkung der Musik. Ja. Schließlich. Das ist ja der heute aus dem Musikbusiness heraus der Fehler. Kammermusik heißt eigentlich, ist die Musik für die Kammer schlicht, also einen kleinen Raum. Ne? Mhm. Wenn halt ein Quartett im großen Saal des Brucknerhauses spielt, weil es so teuer ist und so berühmt ist, dass der Saal voll ist, ist das eigentlich kontraproduktiv. Weil der in der 28. Reihe kommt der Musik ohnehin nicht mehr ganz so nahe. Kammermusik ist Kammermusik, also das würde ich schon sagen.
Ja. Das ist auch die Zukunft.
Das ist auch von beiden Seiten, also nicht nur vom Publikum, sondern auch von den Musikern. Ja. Musiker, wir haben einmal Tokyo String Quartett bei den Stiftskonzerten gehabt. Die haben, ich weiß nicht, 4 oder 5 Draufgaben gespielt. Mhm. Nicht nur, weil es dem Publikum so gefallen hat, aber es hat ihnen selbst hat so gut so gefallen. Sie haben gesagt, sie haben jetzt gerade in Japan gespielt, in Seelen 3.000, 4.000 Leute. Mhm. Und jetzt sind sie endlich in einem Raum, der von der Größe dem entspricht, was sie spielen. Also das ist eine Gegenseitigkeit.
Das halte ich ganz für wesentlich. Es wird leider oft, ist ja letztlich der Liederabend von mir aus mit der Garantia, ist ja letztlich im großen Soll auch daneben. Ne? Ja. Natürlich, die Dame will verdient werden, ne? Das ist was anderes. Aber letztlich entspricht es nicht der Gattung des Liedes, wenn da vorne in der Ferne eine Frau steht und singt, sondern es müsste intimer sein. Ne? Kirchschlager.
Ja. Gut, das heißt, es gibt aber auch für die Kirchen sozusagen ein
sakrale Musik.
Eine sakrale Musik und auch
sakrale Musik im weitesten Sinn. Also ich finde, das Forellenquintett passt nicht unbedingt in eine Kirche.
Ja, ja. Aber erkennen die Kirchen eigentlich dieses Potenzial?
Ja, ja. Inzwischen schon. Ja, ja. Doch.
Hat sich durchgesetzt.
Ja, ja. Ja, hat sich durchgesetzt.
Haben auch erkannt,
also es dass gibt jetzt kaum Probleme mehr mit Kirchenrektoren.
Da kann ich nur ein bisschen spöttisch dazu sagen, die großen Konzerte beim Dom.
Ja, ja.
Die Kirche begreift das wieder.
Ja, ja. Vor allem vor dem Dom. Die wirklich großen.
Entschuldigung, zwei.
Nein, kein Problem. Können wir noch Fragen beantworten? Ich glaube, wir haben heute sehr passioniert diskutiert. Und ich hoffe, Sie haben auch Lust und Gusto bekommen. Ich weiß nicht, ob es heuer noch sehr viele Konzerte gibt, die wir besuchen können.
Es gibt nur ein Passionskonzert und es gibt das Konzert spirituell, das ja eigentlich auch immer zu der Reihe dazugehört. Ja. Am Karfreitag um 15 Uhr in der Ursulinenkirche. Das ist der Teil, den Peter Paul Kasper dazu beiträgt.
Kann man noch ein bisschen Werbung machen? Und wer noch?
Wobei, und diesen Mittwoch in der Johannes Passion. Wobei ich sagen muss, also da gibt es wirklich nur mehr ganz wenige Karten. Ich werde mich heute noch hinsetzen und schauen, wo ich die letzten Karten herzaubere.
Du hast die Routine.
Genau.
Nein, man kann vielleicht so einen Satz, der mir jetzt gerade eingefallen ist, Passionsmusik ist, warum immer nur in der Passion ist ein Teil, aber wenn schon dort, hat das natürlich einen hohen spirituellen Anteil. Und spiritueller Anteil ist auch Entschleunigung. Man muss sich darauf einlassen, man muss es genießen können. Wurscht, ob das gegen Männer oder Frauen ist. Genießen muss man es können.
Ja. Aber ich glaube, dieser Trend ist generell schon erkennbar. Und in dieser Zeit, wo alles sehr rasch und sehr hektisch ist und man wirklich sehr materialistisch auch ist, gibt es immer eine starke Gegenbewegung auch. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Teil dieses Erfolgsrezeptes, dass es doch viele Menschen gibt, die einfach diesen Schritt zurück genießen wollen, die Musik dazu.
Und wir haben auch versucht, also in den letzten Jahren, eigentlich beginnend mit den Passionskonzerten, dass wir Schwerpunkte setzen im Kirchenjahr. Also dass man wirklich in der Adventzeit Adventmusik, zu Weihnachten Weihnachtsmusik, auch um Totengedenken zum Beispiel, da natürlich auch, das ist sehr ähnliche Musik wie die Passionsmusik. Und zum Beispiel im Mai versuchen wir immer Musik zum Marienmonat in irgendeiner Form zu machen. Ich glaube, das gibt schon Sinn. Also das.
Ja. Und die Musikreihe läuft weiter.
So hoffe ich.
Wir hoffen noch auf viele, viele schöne Konzerte. Und ich habe jetzt noch eine Ankündigung zu machen. Dazu brauche ich meinen Zettel und meine Brille. Und zwar, was Sie im Kepler-Salon als nächste Veranstaltungen zu sehen und zu hören bekommen. Am Montag, den 1. April um 19.30 Uhr gibt es die Veranstaltung mit dem Thema Wissen versus Glauben. Was leistet die historisch-kritische Bibelwissenschaft? Mit Christoph Niemann, der ist Theologe, Professor für neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität in Linz, 1. April. Und am Montag, den 8. April, zur gewohnten Uhrzeit um 19.30 Uhr, ein etwas anderes Thema, die Linzer Stadtwache, teures Sicherheitsplacebo oder wertvolle Ergänzung für die Polizei.
Wenn Sie Informationen über das Programm des Kepler-Salons zugesandt bekommen möchten, können Sie sich gerne in die Liste neben dem Gästebuch eintragen. Wo finden wir das? Kurzer Hinweis, das ist da hinten. Da bekommen Sie dann postalisch das Quartalsprogramm zugesendet oder 14-tägig einen Newsletter, sofern Sie das per E-Mail haben möchten. Es gibt auch noch den Freundeskreis, der im Kepler-Salon. Auch hier gibt es, glaube ich, auf der Homepage Informationen dazu. Und damit unterstützen Sie natürlich auch solche Veranstaltungen. Wäre sehr schön, wenn wir Sie dafür begeistern können. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich bei Herrn Winkler, bei Herrn Kuber für Ihr Kommen, für Ihre Ausführungen, Ihre Erfahrungen, an denen Sie uns teilhaben haben lassen. Und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Osterfest, schöne Karwoche und dann, wie gesagt, ein schönes Osterfest. Herzlichen Dank und schönen Abend noch.